Habt ihr euch gestärkt? Genügend Kaffee getankt? Ich möchte noch darauf hinweisen, auf dem Büchertisch hinten bei uns gibt es, wir nennen das Väterbriefe, die könnt ihr umsonst mitnehmen, so, wo wir ein bisschen die ganzen Gedanken von geistlicher Vater- und Mutterschaft oder was so neu beginnt, haben wir da aufgeschrieben und werden wir auch weiter veröffentlichen. Könnt ihr euch mitnehmen, so als Anregung. Ich möchte nochmal zu dem Bild meiner Frau. Sie hatte ja am Anfang so ein Bild, dass hier Züge vorfahren und Aufzüge und Autos und am Ende eine Kutsche. Es kamen zwei Personen, die gesagt haben, die Kutsche könnte damit zu tun haben, die Braut wird zubereitet. Die Hochzeitskutsche wird bereit gemacht. Ein anderer Eindruck war der, statt dass wir mit dem Zug oder mit dem Auto rasen, sollen wir vielleicht zur Ruhe kommen und entspannt in der Kutsche sitzen und schön langsam fahren. Weil auch das ist wichtig. Wir müssen in den Armen des Vaters zur Ruhe kommen. Und auf ihn hören. Viele von uns sind so voll von Programm und innerem Getriebensein, dass das Eigentliche, was Gott sagen möchte, gar nicht Gehör finden kann. Gut. Jetzt kommen wir dazu. Wir haben ein bisschen begonnen zu hören, auch wenn es erstmal sehr bruchstückhaft und kurz war. Gott ruft geistliche Väter und Mütter. Er ruft und er beruft. Und er sagt, neben all dem, was ihr vielleicht Gutes tut in euren Gemeinden und Hauskirchen und Hauszellen und so weiter, wünsche ich mir, ist jedenfalls unser Eindruck, ich wünsche mir, dass in jeder Stadt ein oder mehrere verbindliche Kreise entstehen, die wissen, Gott hat uns gerufen, als geistliche Väter und Mütter, das heißt also als geistlich erwachsene Personen, die nicht mehr aus dem Mangel herausleben, sondern die aus dieser Absättigung des Vaters herausleben. Gott hat uns gerufen, vor ihm zu stehen und für die Stadt verfügbar zu sein. Und vor Gott fragen, Herr, was ist auf deinem Herzen? Wie sieht dein spezifischer Rettungsplan für unsere Stadt aus? Ich gehe später noch ein bisschen mehr drauf ein. Es geht um das gemeinsame Warten und Hören vor ihm. Das ist der eine Teil. Aber der noch wichtigere Teil ist, kommt zusammen in einer viel tieferen Dimension von Liebe und Einheit, als es meistens sonst in Kreisen üblich ist. Ich will damit nicht sagen, in manchen Kreisen ist das schon. Eine sehr tiefe Verbundenheit im Herzen. Eine sehr große Wertschätzung, sodass jeder sagt, dieses Treffen der Väter und Mütter möglichst wöchentlich ist die schönste Begegnung der Woche. Und wir freuen uns drauf und wir fiebern dem richtig entgegen. Jedes Mal werde ich dabei beschenkt und ich darf andere beschenken. Und wir spüren Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Engel sind da. Wir haben schon erlebt bei diesen Väter- und Müttertreffen, dass der Engel von Deutschland kam. Schwarz-Rot-Gold gekleidet, manche können das sehen, ich nicht, aber andere können das gut sehen. Und er gibt richtige Weisungen und Botschaften. Wie beginnt das Ganze? Der erste Punkt ist, könnte es sein, dass Gott zu dir geredet hat? Du brauchst ein persönliches Reden Gottes dafür. Ich glaube, dass Gott schon zu vielen in diese Richtung geredet hat. Wenn immer wir über das Thema sprechen und dann fragen wir, hast du sowas so in die Richtung gehendes schon vom Herrn gehört? Dann melden sich sehr viele Leute. Ich will gleich mal fragen, habt ihr sowas schon vernommen? Vielleicht ein bisschen anders, als ich das ausdrücke. Darf ich mal sehen? Gewaltig, gewaltig, ja. preist dem Herrn, ist was ganz Wichtiges. Also nehmen wir an, ihr seid in eurer Stadt so ein Ehepaar, zu dem Gott in irgendeiner Weise schon geredet hat. Er sagt dann, ich rufe euch aus vielem anderen heraus in etwas Größeres und Wichtigeres als bisher. In etwas, was noch mehr meinen Plänen entspricht. Ihr habt einen, ich lege auf euch einen Rettungsplan, einen Plan von Transformation eurer Stadt. Gut, dann habt ihr diesen Ruf in eurem Herzen und ich gehe mal davon aus, ihr seid nur ein Ehepaar. Aber Gott ruft auch Einzelstehende, also nicht nur Verheiratete, auch unverheiratete Frauen und Männer, auch Jüngere. Man muss nicht erst so alt sein wie ich, kann schon mit 25 gerufen sein. Und auch ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter sein. Nehmen wir an, Gott hat ein Ehepaar gerufen. Es könnten auch zwei Frauen sein und zwei Männer. Dann bleibt ihr vor Gott und fragt, wen rufst du noch in unsere Stadt? Weil Gott braucht immer einen Kreis. Es geht immer um verbindliche Kreise, so wie Jesus die Jünger gerufen hat. Und dann wartet ihr, bis Gott euch weitere zeigt. Ja, nicht so nach eigenen Gedanken und Erwägungen Leute auswählen, sondern ihr wartet, bis Gott euch zeigt, sprecht die und die an. Es sollten Leute sein, die ihrem Ich gestorben sind. Das ist eins der Hauptkriterien, denen es nicht mehr um sich und ihre Ehre geht. Denen geht es nicht mehr darum, was springt für mich dabei raus. Weil es springt gar nichts für dich raus. Am Ende wird viel im Reich Gottes und im Himmel für dich rausspringen. Aber es könnte sein, dass du überhaupt nicht gesehen und beachtet wirst. Dass du keine besondere Ehre bekommst. Dass du nie auf einer Bühne stehst. Du bist möglicherweise völlig im Verborgenen. Aber Gott sagt, ich rüste dich aus, ich bevollmächtige dich, ich beschenke dich, ich ehre dich, ich überschütte dich mit meinem Segen. Gut, also dann hat das eine Ehepaar, vielleicht hat Gott ihnen ein zweites Ehepaar gezeigt oder auch Einzelstehende. Und sie erklären denen, um was es geht, und fragen sie, willst du zu uns kommen? Willst du dich uns anschließen? Und dann sagte ihnen gleich, es ist sehr verbindlich. Wenn wir Treffen vereinbaren, dann musst du kommen. Das ist wichtiger als alles andere. Und es kostet einen hohen Preis. Einen hohen Preis an Hingabe an Gott, Hingabe an Zeit, Hingabe an Verbindlichkeit. Es kostet Einladungen, es kostet vielleicht deinen gefüllten Kühlschrank, der plötzlich leer gefressen wird. Und es kostet möglicherweise dein Auto, was du ausleihen musst. Es kostet vielleicht Geld, es kostet die Hingabe deiner guten Kontakte und Beziehungen. Also alles, was dir Gott gegeben hat, dein gutes Ansehen, es kostet alles. Aber der Lohn ist riesig. Und dann kommt ihr also so zusammen, dann sind es vielleicht zwei Ehepaare, vier Personen und dann wächst das weiter, zeigt euch Gott nochmal weitere, ein, zwei, drei Ehepaare und am Ende mag das so ein Kreis von 10 oder 12, 14 sein, möglicherweise nicht viel größer, oder 16. Und ihr kommt zusammen in euren Wohnungen, euren Häusern und ihr wartet vor Gott. Ihr gebt ihm Ehre, ihr habt Gemeinschaft, ihr esst gut zusammen, ihr liebt euch und ihr wartet auf die Pläne Gottes. Kann sein, dass ihr ein Vierteljahr wartet und in der Zeit nur Liebe lebt. Und Gott sagt, Eure Liebe, eure Einheit, eure Gemeinschaft ist mir wichtiger als alles andere. Es geht nicht primär um Tun, sondern es geht mir um eure Herzen, um eure Einheit, um Liebe, um gegenseitige Wertschätzung, um eine ganz tiefe Beziehung untereinander. Weil das Reich Gottes ist völlig aufgebaut auf Beziehung. Jesus hat ständig hervorgehoben, der Vater und ich, wir sind eins. Es geht immer um diese Herzensbeziehung. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Vielleicht geht das gar nicht in große Aktionen über, sondern es besteht primär aus diesen geheilten, tiefen Liebesbeziehungen, einer tief gelebten Einheit. Und es gibt dafür kein Konzept. Uns Deutschen, auch mir, würde es leicht fallen zu fragen, Herr, wie geht das Ganze? Sag mir Punkt 1 bis 10 und dann lehre ich das und dann machen Sie das. Aber Gott sagt, nein, ich habe für jede Gruppe, für jede Stadt, für alle meine Pläne, habe ich ein spezifisches eigenes Konzept und ich will es euch geben. Und die Hauptperson werde ich sein. Wenn wir nämlich eigene Konzepte hätten, dann brauchen wir Gott nicht mehr, dann spulen wir das Konzept ab und machen das irgendwie so, wie wir das für richtig halten. Aber Gott sagt, es ist anders. Es ist auch anders als in euren Gemeinden. Da wisst ihr schon so etwa den Ablauf. Es geht völlig um die himmlischen Pläne. Ich möchte mit euch Beziehung haben. Ich will euch mein Herz mitteilen. Und das Ganze läuft auf einer total familiären Liebesbasis. Wenn so ein Kreis das eine Zeit gelebt hat, wird das so schön und so attraktiv, das wird das absolute Highlight der Woche sein. Das Treffen dieses Kreises. Und andere, die vielleicht ein bisschen davon hören, werden total neidisch und werden fragen, kann ich da auch rein? Und ihr sagt, nein. Es sei denn, Gott ruft euch. Und es sei denn, wir hören genau, dass Gott das haben will. Da müsst ihr gar nicht drüber reden. Eure Umgebung riecht das. Das ist ein Kreis von absoluter Liebe. Und Gott baut sein zukünftiges Reich auf Liebe und Einheit auf. Ihr seid also Vorläufer damit der Braut. Vorläufer seines sich entfaltenden Reiches. Und dann kann es sein, wenn ihr diese tiefen Beziehungen, Herzensbeziehungen und echten Freundschaften lebt, dass dort Gott anfängt zu reden. Und ich sage jetzt mal so beispielhaft. Vielleicht sagt ihr, betet zuerst für eure Familien und bestimmte Familien in eurem Umfeld. Gott hat ein Rieseninteresse an geheilten Ehen und Familien. Weil das ist die Basis, dass Dinge gut weiter aufgebaut werden. Es ist nicht mehr denkbar, dass es Christenfamilien gibt, in denen die Kinder sich nicht bekehren. Weil Christsein muss so attraktiv sein, Gott will das, dass die Kinder selbstverständlich sagen, das ist das Schönste und Beste, was es gibt. Natürlich will ich so werden wie meine Eltern und will in dieses Lebensmuster eintreten. Das ist so wie die Basis. Und als zweites könnte Gott sagen, betet für die Obrigkeit. Weil er beginnt immer mit diesem Ruf, den Paulus ausgesprochen hat, 1. Timotheus Kapitel 2, betet für die Obrigkeit und für die Könige, damit es euch wohl ergeht und der Stadt und dem Land wohl ergeht. Wenn es einer Stadt nicht wohl geht, dann liegt es daran, dass zu wenig für die Obrigkeit gebetet wird. Wenn es den Firmen nicht gut geht, wenn es den Schulen nicht gut geht, den Krankenhäusern, den Ämtern, wenn Finanzprobleme da sind, ist alles nur Sache, warum haben die Christen nicht ihre Aufgabe wahrgenommen? für diese Stadt zu beten. Oder er sagt, betet für die Schulen. Ich wurde gerade von jemand angesprochen, weil wir wissen, es gibt einen Kreis von Lehrern in Baden-Württemberg, die das Ziel haben, dass alle Schulen durchdrängt und so wie Hefe durchwirkt werden von christlichen Lehrern. Und dass christliche Werte in alle Schulen hineingetragen werden. Aber es braucht, und das ist super, was die machen, das wird sich noch ausweiten, aber es braucht die geistlichen Väter und Mütter, die dahinter stehen und das tragen. Überall braucht es immer die geistlichen Väter und Mütter als Säulen, als Stützen, als Befürworter, die das tragen. In den 70er Jahren gab es die Jesus People Bewegung, von der sehr viel Gutes ausging. Feurige junge Leute, bisschen verrückt, aber sehr voller Feuer, in langen Gewändern und langen Haaren und so. Und viel ist davon ausgegangen, viel Gutes. Aber es hat nicht durchgehalten, weil die Väter und Mütter nicht da waren, die segnend, beschützend und befürwortend dahinter standen. Und es kommt wieder so etwas auf uns zu, das beginnt schon. Sehr radikale junge Leute. Feurig, verrückt, ausgeflippt, aber voll von Jesus. Und sie werden nur durchhalten, wenn die Väter und Mütter bejahend hinter ihnen stehen. Über Jahrhunderte haben die Generationen gegeneinander gekämpft. Und oft haben die Väter und Mütter etwa so reagiert, haben gesagt, also die sind ja total durchgeknallt und so geht es doch nicht. Die müssen erstmal so werden wie wir. Und das ist eine Katastrophe, wenn die so werden müssten wie wir. Die haben doch ihren eigenen Stil. Die haben doch ihr eigenes Feuer. Und wenn sie so werden wie wir, dann wird Deutschland so lahm, wie es jetzt ist. Ja. Wir, also meine Generation, wir haben doch nicht Erweckung geschafft. Vielleicht war noch nicht die Zeit. Vielleicht hat Gott noch andere Pläne gehabt. Aber wir glauben, dass Erweckung bevorsteht und es braucht eine richtige tragende Schicht von geistlichen Vätern und Müttern und Gemeindeleitern und Ältesten, die da befürwortend dahinter stehen und sich nicht an dem Anderssein dieser aufbrechenden Generation stören und kritisieren, sondern nur befürworten. Schon eigenartig. So in den Pausen kommen immerzu Leute auf mich zu und wollen irgendwas mit mir besprechen. Und sie fangen in der Regel an, ich habe da ein Problem. Und dann erzählen sie mir ihre Probleme. Und ich muss immer denken, ich habe da eine Lösung. Die heißt, Jesus, schalte doch mal um auf ein völlig anderes Denken. Dreh dich doch nicht mehr um deine Probleme. Fang doch mal an, über göttliche Lösungen nachzudenken. Das ist ein völlig anderes Leben, in dem wir versuchen, die Probleme zu lösen. Und uns um die Probleme drehen, drehen wir uns immer mehr nach unten. Es ist eine Spirale, die nach unten geht. Oder wir sehen die Fehler und Schwächen der anderen. Gut, die anderen, die taufen anders als wir. Lasst sie doch anders taufen. Ist doch nicht so entscheidend, ob sie nun so oder so taufen. Entscheidend ist ihr Glaube. Nehmen wir an, jemand ist als Kind getauft, dann kann er doch einen totalen Glauben aufbauen und sagen, das, was damals geschehen ist, bestätige ich völlig und ich danke dir dafür, dass ich schon von Kind auf in etwas hineingeboren und hineingeschoben wurde, dass meine Eltern mich da drin erzogen haben und all die Dinge. Anstatt, dass wir uns über solche Fragen streiten. Ich bin für Erwachsenentaufe, aber Gott wird gnädig sein und sagen, gut, die Hand ist damals nicht anders gesehen, ich schaue ihr Leben an. Ich starre nicht auf das Taufereignis. Gut. Und dann fängt Gott vielleicht an zu sagen, betet für die Wirtschaft, betet für die Firmen oder betet für die Gesundheitsreform und betet für die Kranken. Also ergreift, da wo unser Staat an die Grenzen kommt und Firmen und Regierungsleute an ihre Grenzen kommen, ergreift die Initiative und ruft die göttlichen Lösungen herbei. Gott gibt sie uns, den Christen, den geistlichen Vätern und Müttern. Und sehr oft kriegen wir Aufgaben als geistliche Väter der Versöhnung. Versöhnung zwischen verschiedenen Gruppierungen im Reich Gottes, zwischen Konfessionen oder Beziehungsheilungen. Vielleicht die Beziehungsheilung eurer Stadt zu Juden. Ist vielleicht viel Unrecht geschehen in eurer Stadt an Juden. Dann braucht es ein Bußgottesdienst, vielleicht eine Bitte um Vergebung, vielleicht Einladen von Vertretern aus Israel, damit die Schuld, auch die Blutschuld von eurer Stadt weggenommen wird. Das geschieht durch die geistlichen Väter und Mütter. Oder ihr sagt, das ganze Thema ist für mich sehr interessant. Wer ist mir da schon voraus? Also für uns war das Thema, als wir das zum ersten Mal gehört haben, auf einer Gebetskonferenz in Uganda, sprach David Demian über Vater- und Mutterschaft. Während er sprach, musste meine Frau die ganze Zeit weinen. Und ich habe richtig rausgehört, er spricht für Deutschland. Er gibt eine Botschaft zur Heilung unseres Landes, obwohl das in Uganda war. Und hinterher kamen nicht wir auf ihn zu, sondern wir waren einer von Tausenden von Besuchern. Er kam auf uns zu und sagt, Gott hat mir gezeigt, wir werden noch zusammenarbeiten. Und wir haben einen Auftrag zusammen für unsere Länder. Also geht dahin, wo andere das schon leben und lernt von ihnen. Zum Beispiel gibt es eine Bewegung von über 30 oder 40 Leitern und Pastoren in Berlin unter dem Stichwort Gemeinsam für Berlin. Und sie treffen sich regelmäßig und tun genau das, was ich hier versuche zu erklären. Sie treten väterlich, mütterlich, regierend, Autorität ergreifend, versöhnend für die Stadt ein. Und Gott bestätigt sie und ist mit ihnen. Und nun beginnen Gemeindeleiter und Pastoren von anderen Städten davon zu hören. Und sie fahren nach Berlin und sagen, wie macht ihr das? Was hat Gott euch gesagt? Wie handelt er in eurer Mitte? Und sie beginnen das in anderen Städten nachzuahmen. Nun gibt es wachsend solche Väter- und Mütterkreise im ganzen Land. Das ist auch natürlich mein Anliegen heute, dass ihr euch fragt, redet Gott zu mir? Vielleicht wohnst du in einer kleinen Stadt oder gar in einem Dorf und Gott sagt, ja, ich rede genau zu dir. Ich rufe dich und berufe dich, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter in deiner Stadt zu werden. Und so einen Kreis aufzubauen, wie ich das gerade erklärt habe. Und dann kommt der nächste Schritt. Und der nächste Schritt heißt, fragt einmal, hört euch um, fragt den Herrn, fragt auch andere Personen, gibt es erweckte junge Leute, Jugendliche oder 20, 25 bis 30-Jährige, die richtig erweckt sind und in denen ein Feuer brennt. Und neben den Vätern und Müttern, die Gott im Moment ruft oder schon gerufen hat oder weiter ruft, ruft er Söhne und Töchter. Er ruft sie, er beruft sie und er stattet sie aus mit einem großen Feuer, mit einer sehr großen Hingabe. Aber sehr oft kennen die Väterkreise die Söhne und Töchter überhaupt nicht. Und die Söhne und Töchter kennen die erweckten und eigentlich willigen und beziehungsbereiten Väter und Mütter nicht. Da muss man so wie Initiative ergreifen. Auch den Heiligen Geist bitten, führe uns zusammen, zeige uns die anderen Gruppen. Und wenn diese Gruppen zusammenkommen, muss ich dazu sagen, diese Söhne und Töchter, die sind in der Regel erstmal sehr cool und sehr selbstbewusst nach außen und vielleicht sogar fast abweisend oder so auf sich bezogen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Tief drin haben sie eine große Sehnsucht nach Vater- und Mutterliebe, nach Bestätigung. Sie wollen unser Herz wahrnehmen. Sie wollen hören, was wir von ihnen halten. Sie brauchen unsere Lebenserfahrungen. Sie brauchen unsere Gebete. Bei uns in unserem Werk, im Josua-Dienst, sammelt einer der Leiter so brennende Jugendliche um sich. Eine Gruppe, jetzt sind es etwa 14, und trainiert sie richtig, bildet eine richtige, starke Armee aus. Spezialarmee. Und die haben uns gerade in letzter Zeit ein paar Mal angesprochen, kommt ihr mit uns zusammen, wir wollen von euch hören. Und dann kamen wir bei diesem letzten Treffen und sie dienen uns vorn und hinten und schenken ein und ehren uns. Und dann sitzen sie um uns rum und sagen, erzählt aus eurem Leben, wir wollen von euch lernen. Was hat Jesus in eurem Leben getan? Was ist euch wichtig? Wie habt ihr eure Ehe geführt? Also sie fragen sehr scharf und sehr direkt, bis in alle Details hinein. Da kannst du dich nicht mehr verstecken. Aber sie wollen unser Herz finden. Und sie sagen ganz richtig, wir brauchen einander. Erweckung in Deutschland wird Gott nie einer Gruppe oder einer Gemeinde oder einer Konfession alleine geben, sondern nur zusammen. Zusammen. Nur in Einheit. Und zwar alle Gruppen und Kreise, alle Christen, alle, die Jesus irgendwo angenommen haben, werden ihren Teil daran haben. Und seht euch vor, dass ihr nie exklusiv denkt oder exklusiv vorangeht. Gott macht nicht mit. Er sagt, ich gebe es dem ganzen Leib und ich habe Freunde und Partner und Väter und Mütter überall schon berufen, in allen Gruppierungen, unter Katholiken, unter den Brüdergemeinden, unter den Pfingstlern und so weiter, überall. Gut, also damit sind wir bei zwei wichtigen Prinzipien. Wenn wir in Einheit zusammenkommen, die Väter und Mütter und die Söhne und Töchter, dann sagt Gott, wenn die Herzen sich zueinander kehren, Malachi 3, Vers 24, und Gott wird diese Herzenszusammenführung voranbringen. Wenn die Herzen zusammenkommen, ich werde am Ende der Zeit, sagt er, und das ist jetzt ganz richtig, das Herz der Väter, Mütter zum Herzen der Söhne und Töchter kehren und das Herz der Söhne und Töchter zu den Vätern und Müttern. Auf diese Weise werde ich den Bann oder den Fluch vom Land nehmen. Auf diese Weise wird das Land Heilung erfahren. Vielleicht versteht ihr jetzt, wir reden über was total Wichtiges. Gott hat einen Rettungsplan für unser Land und er gibt uns erste Details, wie das gehen wird. Es geht um die Einheit, es geht um die Liebe, es geht um das Zusammenstehen der Väter und Mütter und der Söhne und Töchter und diese einander das Herz teilen, miteinander das Herz teilen. Und wenn sie sich dann treffen, die Väter und Mütter und die Söhne und Töchter, dann geht es erstmal wieder um Beziehung. Also dann dann werden wir Väter und Mütter herausgefordert zu fragen, was können wir anbieten? Wir haben ein Haus, wir haben ein gutes Einkommen oder eine Rente, wir haben einen vollen Kühlschrank, wir können gut kochen, wir laden die ein, wir bewirten die, wir haben ein weites Herz, wir wollen mit ihnen Gemeinschaft haben. Um das geht es. Und dann sind wir wieder da, dass Gott sagt, ich fühle mich in eurer Mitte so wohl. indem ihr so Gemeinschaft lebt. Ihr könnt bitten, was ihr wollt. Ich erhöre eure Gebete. Ich gebe euch die Stadt. Es klingt ein bisschen fast hochtrabend, aber ich glaube, dass das so ist. Gott gibt denen die Stadt und die Regierung der Stadt und die Veränderung der Stadt, die Heilung der Stadt, die in dieser Weise zusammenkommen. Und dann sind sie so zusammen und dann geht es darum, einander zu ehren, einander zu bestätigen, die verschiedenen Berufungen erkennen, sehr viel Ermutigung, miteinander fragen, Herr, was ist auf deinem Herzen? Uns völlig öffnen, unser Herz öffnen, unsere Häuser öffnen, unsere Autos, das heilige Blechle ausleihen. Also, versteht ihr, diese Weitherzigkeit, diese Großzügigkeit leben. Und dann sagt Gott, ich fühle mich so wohl, ich bin in eurer Mitte. Ihr dürft bitten und ich werde es euch geben. Und schön ist es, wenn in diesen Gruppen Leute zusammenkommen aus verschiedenen Altersgruppierungen, verschiedenen Konfessionen und wenn auch da schon so Einheit gelebt wird. Also versucht mal, wenn ihr so eine Gruppe aufbaut, dass ihr fragt, sollten wir nicht mal sehen, ob es evangelikale oder katholische Christen gibt, die damit reinpassen würden? Oder wir brauchen unbedingt Geschäftsleute da drin, die sehr realistisch denken. Wir brauchen Lehrer dabei, die die Schulen vertreten. Wir brauchen Ärzte dabei, die das Gesundheitswesen, die Heilungsgebete befürworten. Also solche Dinge. Und sehr oft beginnt das Ganze, dass ihr fragt, gibt es in unserer Stadt Versöhnung mit Juden und Israel? Da liegt ein Geheimnis Gottes drin. Manche von euch waren vielleicht jetzt auf dieser großen Israel-Konferenz in Berlin. Da wurde das deutlich. Gott gibt Erweckung uns nicht alleine, sondern immer in irgendeiner Weise in einer positiven Beziehung zu Israel. Weil Gott strebt diesen einen neuen, geheilten Menschen an, der aus Juden und Christen besteht. Epheser Kapitel 2. Und da liegt ein Geheimnis. Schwer zu beschreiben. Andere wie der Helmut Ziegler könnten da stundenlang drüber sprechen und das näher erklären. Da liegt ein Geheimnis. Seit wir ein zweites Werk gegründet haben, um Israel zu fördern, liegt ein Riesensegen auf uns. Und alle Gemeinden und Städte, die in diese positive Beziehung zu Israel eintreten, oder Firmen oder Stadtregierungen, da Gott sagt, da lege ich den Segen rein. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Und das Heil kommt nun mal von den Juden. Und das betrifft nun jedes Heil durch Jesus, durch die Bibel, durch die Väter, durch die Gottesdienste, durch die Verheißungen, kommt von den Juden. Und jeder Kreis, jede Gruppe, jede Gemeinde, jede Firma, jede Schule, jedes Krankenhaus, die sich dafür öffnen, jede Stadt, erfahren Segen. Das ist das eine. Und das zweite, habe ich vorhin schon erwähnt, nehmt Kontakt zu Ausländern auf. Wir brauchen das, was anders ist als wir. Und das Christsein, die Frömmigkeit, die Anbetung, das Feuer der anderen. Gott wirkt aus, weiß nicht genau warum, immer ganz besonders durch Ausländer. Zum Beispiel Gott gebraucht uns Deutsche im Ausland immer mehr als in Deutschland. Aber er gebraucht Ausländer zur Erweckung und zur Christianisierung unseres Landes mehr als uns Deutsche. Also das müssen wir einfach mal anerkennen und nutzen. Also bezieht, wenn ihr könnt, diese feurigen, brennenden Afrikaner oder Asiaten, Südamerikaner, bezieht sie mit ein in eure Überlegungen und Gruppen. Und dann beginnt das göttliche Programm. Von da ab, wenn ihr so weit seid, versöhnt mit euch selber, Väter und Mütter, in Liebe zusammen, versöhnt mit den Söhnen und Töchtern, versöhnt mit den Juden, versöhnt mit Ausländern, versöhnt mit den Konfessionen, dann sagt Gott, ihr könnt beten, was ihr wollt. Ich gebe es euch. Jetzt seid ihr brauchbar, ein heiliger Kreis zu sein, auf den ich höre. Ein heiliger Rest, der Mauern niederreißt. Und ein Teil davon sind natürlich die Geschäftsleute. Also ihr seid so überkonfessionell und so, ihr habt schon diese Weite in eurem Denken. Ihr denkt nicht in engen, konfessionellen Grenzen. Ihr seid geradezu prädestiniert für so etwas. Und dann beginnt es, dass Gott sagt, jetzt habt ihr Autorität, zum Beispiel die Flüche über der Stadt zu brechen oder die Kriminalität über der Stadt zu brechen oder den Todesgeist und die Abtreibungen über der Stadt zu entmachten. Ich gebe euch die wichtigen Dinge in der Stadt in eure Hand, so wie Gott gesagt hat, ich gebe euch Jericho. Oder ein anderes Bild wäre, die Väter und Mütter stehen oben auf dem Berg, so wie Aaron, wie Mose, Aaron und Hur, und heben die Hände, beten den Herrn an, und die junge Mannschaft schlägt unten diese siegreiche Schlacht. Also es gibt viele Beispiele, die auf das Gleiche hindeuten. Und Gott ist dabei, weltweit das ganze Thema geistliche Väter und Mütter in Gang zu bringen. Wir waren im letzten Sommer auf einer Konferenz in Kanada, wo 27 Väter, also Nationen zusammen waren, die Väter und Mütter aus 27 Nationen, und wo Gott einen völlig offenen Himmel gegeben hat und Errettungspläne für Nationen gesagt hat. Gut, ich schließe damit ab. Es beginnt am Herzen des Vaters. Also wenn ich das so erzähle, klingt das sehr positiv und sehr ermutigend, hoffe ich. Aber es fließt aus einer Herzensbeziehung heraus. Es fließt aus einem Begehren und einem Plan des Vaters heraus. Und wir dürfen Anschluss finden an diese Vatersehnsucht, an diese Pläne, seinen Vatergeist in Väter und Mütter, in Söhne und Töchter hineinfließen zu lassen. Und ich glaube, es hat etwas mit der Endzeit und den Endzeitplänen Gottes zu tun. Ich wiederhole nochmal, Paulus sagt, ihr habt Zehntausende von Erziehern und Lehrern, aber ihr habt nur wenige Väter und Mütter. Und die Frage, hat er heute unter uns solche, die gehört haben, Gott ruft mich, Gott ruft euch, auf der Väter- und Mütterseite oder auf der Söhne- und Töchterseite, je nachdem, wo ihr euch einordnet. Vielleicht, ich frage noch weiter, ruft er mich, so etwas zu beginnen? Die erste Reaktion wird sein, kann ich doch nicht. Nun ist doch viel zu groß und ich bin nicht genügend vorbereitet. Dann geht es euch wie Mose. Der hat sich erst gewehrt. Aber am Ende wurde Gott ein bisschen ärgerlich und hat gesagt, nun geh schon. Ich gebe alles dazu. Aaron und alle sonstige Hilfe und Autorität in deinen Stab, aber wehr dich nicht mehr. So ähnlich könnte es bei einigen sein. Ihr müsst auch nicht jetzt schnell irgendwas entscheiden, ist gar nicht wichtig. Mein Punkt ist, Fragt den Herrn. Bewegt es in eurem Herzen. Redet mit euren Ehepartnern. Hört deutlich hin, Herr, was sagst du zu mir? Und dann beginnt eine Reise. Dann beginnt Gott sein Plan und sein Konzept vor euch zu entfalten. Und er zeigt euch immer nur ein kleines Stückchen. Ihr wisst noch nicht, wie das in 2 Jahren aussehen wird. Aber er wird mit euch gehen. Es wird sehr verändernd werden. Und Gott sagt, ja, ich bin immer dabei. Aber bleibt in meiner Heiligkeit. Ihr könnt euch keine Sünde erlauben. In euch selber und in euren Kreisen. Könnt euch keine Konflikte mehr erlauben. Und Streit und Kritik und sowas. Lebt diesen heiligen Lebensstil. Ich bin ein bisschen jetzt zerrissen. Einerseits würde ich am liebsten fragen, wen hat Gott schon gerufen? Wer weiß das? Wer will das machen? Auf der anderen Seite habe ich so eine heilige Ehrfurcht. Gott, vielleicht musst du erst nochmal in Einzelheiten mit einigen reden. Vielleicht müssen Ehepartner sich erst nochmal austauschen. Oder vielleicht werden einige sagen, ja, ich bin dazu bereit, aber ich muss erst noch ein paar Dinge in Ordnung bringen. In meiner Familie oder in meinem Umfeld. Solange das nicht völlig versöhnt und geklärt ist, kann ich gar nicht beginnen. Trotzdem, es würde mich persönlich interessieren, wer hat schon gehört, zu wem hat Gott eigentlich schon deutlich geredet? Könnt ihr das mal so zaghaft zeigen? Gut, Halleluja. Dann würde ich euch bitten, fragt weiter und bleibt dran. Und nehmt das nicht so lässig, sondern bleibt dran am Fragen, am Hören, am Sprechen mit Gott und Sprechen untereinander und geht in eine Umsetzung rein. Wir haben leider in Deutschland eine Gefahr, dass wir bequem sind. Sind bequem geworden, weil wir so viele gute Jahre hinter uns haben. Und so ein Ruf hat nichts mehr mit Bequemlichkeit zu tun. Es ist etwas sehr Radikales. Und es erfordert euch ganz. Also überlegt es, macht keine schnellen Entschlüsse. Überlegt es nochmal und nochmal. Und hört und hört. Aber wenn Gott euch wirklich ruft, dann kann ich euch nur gratulieren. Dann seid ihr in eine hohe Berufung eingetreten, einen gewaltigen Stand und Gott wird euch sehr reich damit segnen. Ich möchte einfach jetzt nicht so euphorisch aufrufen, sondern ich möchte für euch beten. Oder kommst du mit hoch? Wir wollen für euch beten. Sie werden ein bisschen im Hintergrund spielen. Ist der Adolf Zinser noch da? Nein. Helmut, kommst du mit hoch? Helmut Zieker. Ich möchte, dass er als sein Vater mitbetet. Sind ja auch in euren Reihen, der Reihen der Geschäftsleute. Leute, die das seit 30, 40, 50 Jahren tragen, das Ganze. Helmut Bauer ist so einer, die viele Chapter gegründet haben. Also wir bauen auf Hans Bauer. Wir bauen auf das Erbe von Vätern, Müttern. Wir sind, weil wir haben diesen Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks und Jakobs. Wir haben diesen Gott der Generationen. Gott denkt in dieser Weise. Gut, ich fange mal an. Ich preise dich, Herr. Preise dich für jeden, ihr seid ja auch nicht durch Zufall hier. Ich preise dich für jeden, der hierher gekommen ist Und ich segne euch, weil ihr seid nicht nur zu einer netten Konferenz gekommen, sondern ihr seid hier, weil Gott euch gerufen hat und weil er einen besonderen Plan mit euch hat. Er will euer Leben verändern, er will euch in Heiligung hineinführen, aber er will euch gebrauchen, um diese Endzeitbraut zuzubereiten. Er will euch gebrauchen, um ein Fundament zu geben für die kommende Erweckung. Er will euch gebrauchen, um eure Städte oder gar Regionen zu verändern. Und Gott ist mit einer vollen Gnade da. Wir sind dabei, sein Herz zu berühren. Er sagt, am Ende der Zeit, das ist jetzt, will ich, er, das Herz der Väter, der Mütter zu den Söhnen und Töchtern, das Herz der Söhne und Töchter zu den Vätern und Müttern kehren und den Bann und den Fluch vom Land wegnehmen und das Land befreien und das Land heilen. Ich danke dir, Vater, für deine wunderbaren Pläne. Und ich danke dir, dass es ein Vorrecht ist, mitwirken zu dürfen bei der Verwirklichung deiner Pläne. Und ich danke dir, dass du heute Nachmittag zu einer ganzen Reihe von Männern und Frauen Gottes gesprochen hast und dass eine Ernte dabei herauskommt, dass damit ein Segen für das Land hervorkommt. Ich gebe dir darüber Ehre. Du bist dabei, Deutschland wieder in ein Vaterland zu verändern, in ein Land von geistlichen Vätern und Müttern, in ein Land des Segens, in ein Land von geistlichem Aufbruch, in eine Fortführung der Reformation. Wir danken dir, Herr, ist alles auf deinem Herzen. Und heute ist wieder so ein Tag, wo du sagst, es ist wieder ein Meilenstein, wir gehen ein Stück weiter. Die Wolke hebt sich, ich gehe mit euch. Sagt einfach Ja für diese Reise. Danke, Vater.
Und ich segne eure Herzen, dass sie weit aufgehen für die Pläne Gottes. Ich segne die Ohren des Herzens, dass ihr ganz gut die Stimme Gottes hört und tut, was er euch sagt, auch wenn es vielleicht außergewöhnlich ist, dass ihr bereit seid, seine Wege zu gehen. Und ich sehe ein Feuer aus verschiedenen Richtungen, das zusammenkommt, dieses Feuer des Herrn, und seid bereit, dieses Feuer von ihm zu empfangen und euch gebrauchen zu lassen auch von ihm. Und Jesus, ich bitte für jeden Einzelnen noch, dass du aufzeigst, was die nächsten Schritte sind, was wir zu tun haben, um unser Leben völlig zu reinigen und zu heiligen, dass wir dir wohlgefällig sind und dass du dich in unserer Mitte wohlfühlst. Danke, Vater, dass du gerade in den nächsten Nächten Träume gibst, bei denen wir wissen, das will der Herr jetzt von uns. Dass wir erkennen, was du mit uns vorhast. Danke, Herr, dass du gehorsame Herzen gibst, dass wir das auch tun.
Vater, in Jeschua Hamania-Namen danken wir dir einfach, dass du Frieden schaffst zwischen den Denominationen. Und dass du in allen Denominationen hier in Deutschland Menschen herausrufst, die die Kraft und die Herrlichkeit und die Salbung, die sie durch ihren Herrn erfahren, in die Gemeinschaften hineintragen und Zeugnis geben für die Menschen draußen. Die Menschen sind suchend. Und wir, die wir dich gefunden haben, sind dazu berufen, diesen Menschen den Weg aufzuzeigen, der zum Heil zu deinem Herzen führt. Und ich danke dir einfach, dass du hier in dieser Gemeinschaft Menschen immer wieder von Neuem herausrufst, diesen Dienst zu tun, dass du die Chapterarbeit in Deutschland zu einem Instrument werden lässt, für das keine Niedergeschlagenheit mehr, so wie sie heute ist, in Anspruch kommt, sondern dass hier Erweckung und Kraft und Führung und Zeugnis für die ganzen Gemeinschaften, für die Gemeinden sichtbar wird. Danke, Herr, dass du handelst und dass du jedem Einzelnen die Worte, die auch heute Christoph gesprochen hat, in Herzen zu einer mächtigen Frucht werden wirst, dass andere sich daran ergötzen und ernähren können. In Jeshua Namen. Amen. Shalom Alechem.
gut. Gott hat was in eure Herzen gelegt. Ich glaube, weiß das. Er hat zu euch gesprochen. Und der, der das gute Werk in euch begonnen hat, der wird das auch vollenden. Er wird was sehr Gutes daraus wachsen lassen. Geht im großen Frieden, dem Segen des Herrn. Amen.